Tag 10 auf der Wanderung von Irun nach, ja, weiß ich nicht, mal sehen. Und ja, bin wieder irgendwo in der Nähe von GMS. Das wird doch das Ziel heute, die Herberge von GMS, die alleine schon, ich habe ein bisschen was gelesen schon darüber, werde ich euch morgen aber erzählen, ganz interessant ist, schon vor 100 Jahren eine Familie dort dieses Haus übernommen und ganz verschiedene Dinge gemacht in dem Leben, bis sie dann 1999, glaube ich, den ersten Peregrino begrüßen durften und mit diesen dann dort die Herberge begründet haben. Und ja, letzte Nacht in Santonia geschlafen. Wirklich ein niedliches Städtchen. Gestern war ja eher so der Gammeltag. Ja, da wollte ich ja nicht so viel machen. Und da habe ich dann dort geschlafen. Es waren dann nur 5 Kilometer am Strand. Das war sehr schön. Schön am Strand lang zu laufen. Und dann haben wir in Santonia geschlafen, Laredo. Die Herberge ist von der Municipal. Das heißt, das sind meistens die, die sehr günstig sind. Ne? Das war jetzt auch nichts Besonderes. Das ist ein Sportzentrum. Da gibt es noch so eine Kajak und Kanus auszuleihen. Jetzt in der Nebensaison natürlich nicht. Und ja, da hat man dann halt, die haben relativ viele Plätze, ne? Die können also relativ viele dort beherbergen. Ich denke, das ist eine relativ sichere Geschichte, wenn ihr während der Saison dort mal ankommt, dass ihr dort irgendwie unterkommt und dort schlafen könnt. Ja, dann waren wir abends noch essen. Das war ganz spannend. Das nennt sich Pachi Maison. Das habe ich für dich Zufall entdeckt. Und der ist sehr bekannt für seine Gerichte, die er da macht. Und der hat auch so eine kleine Fame of Hall, so eine kleine Wand, in welcher er ganz viele Bilder hatte, die dann wahrscheinlich, ich vermute mal so B-Stars oder so, ja, also B-Sternchen aus Spanien, die dann alle mal bei ihm Gast waren oder irgendwelche Familien, die bei ihm Gast waren, die er dort begrüßt hat und mit denen er dort zusammen sich hat abfotografieren lassen. Und er hat so ganz interessante Gerichte, ja, der macht so einen Schinken und da macht der Käse rauf und dann macht er dort noch so eine bestimmte Mischung mit drauf. Ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Das schmeckt halt unglaublich lecker. Ja, das ist so irgendwie eigentlich so verschiedene Fleischgeschichten, also Lomo, Chorizo und das mischt er und das macht er dazu so ein Pulver, macht das drauf, überbackt das alles und bietet es dann an und es war unglaublich lecker. Wir haben viel zu viel gegessen. Wir haben also dort richtig uns mal gut gehen lassen. Und am Ende des Tages war es dann trotzdem wieder alle Billigkeit, wieder nur 40 Euro für 3 Personen für ein wirklich sehr, sehr ausgiebiges Essen. Ja, das ist uns aber jetzt oft schon aufgefallen, dass die Preise hier wirklich noch moderat sind, wenn man hier essen geht. Ja. Die Stadt, wie gesagt, sehr, sehr niedlich. Ich glaube, sie ist bekannt für ihre Fischkonserven. Wir haben unglaublich viele Läden gefunden, die Fischkonserven angeboten haben. Und es gibt auch so Bilder aus der Vergangenheit, in welchen man immer wieder sieht, dass Frauen halt in Hallen arbeiten und Fische dort verarbeiten und dann offensichtlich in die Fischkonserven packen. Also das scheint so ein bisschen das zu sein, was diese Stadt jahrelang ausgemacht hat, also vom Fischfang gelebt. Und diesen Laden haben wir eigentlich nur deswegen gefunden, in dem welchen wir Abendessen waren, weil wir so einer alten Regel gefolgt sind. Und diese Regel sagt eigentlich so ein bisschen, geh am besten dorthin, wo die Alten sitzen. Und möglichst viele. Ja, irgendwie, das ist jetzt auch uns in Spanien hier oft aufgefallen. Wenn es voll ist und viele Alte da sind, dann ist es meistens das, was wir erlebt haben, war es immer von sehr, sehr hoher Qualität, ja. Und tja, momentan ist es so, dass man jetzt eigentlich immer mehr ankommt. Es ist immer selbstverständlicher, auf Spanisch zu bestellen, Spanisch zu essen, seinen Tag so zu regeln, zu laufen. Ja, man spricht immer mehr Spanisch, man kommt immer mehr in die Sprache rein. Es wird immer normaler, sich Spanisch zu äußern oder irgendwie Fragen zu stellen. Die Anstrengung ändert sich, ja, es ist eigentlich irgendwie eine Anstrengung da, aber sie gehört dazu. Sie ist nicht mehr irgendwie, dass man sich mit dieser Anstrengung kurz beschäftigen muss, sondern es ist halt einfach eine Tatsache, dass der Weg an und für sich halt anstrengend ist, aber man läuft halt einfach so vor sich her. Und der Rucksack wird halt auch von Tag zu Tag immer leichter, lange nicht mehr so schwer wie in den ersten Tagen, weil man sich halt wirklich tatsächlich daran gewöhnt. Und das macht die ganze Sache irgendwie ja wirklich sehr, sehr spannend. Und selbst die Blasen, die ich jetzt so hatte, die gehen jetzt halt wieder. Man merkt, dass da mal eine Blase war. Und man merkt halt einfach, dass man auf dem Camino ist. Ja, man läuft den Camino. Und irgendwie ist es so, dass man hat das Gefühl, als wenn es der Camino immer mehr ist, der einläuft. Also man läuft nicht mehr, sondern wie auf so einem Fließband im Fitnessstudio, in welchem man dort steht. Und das so ein Laufband. Und das läuft halt. Und man steht halt drauf und bewegt nur noch die Füße so. Es ist so ein bisschen wie der Camino, als wenn er unter den Füßen durchrutscht. Heute ist nun Sonntag und Sonntag ist halt klassischerweise der Tag, an welchem die Bars hier sehr, sehr voll sind. Ja, hier ist also mächtig was los. Das ist eine typisch spanische Eigenschaft, das habe ich überall schon gesehen. Am Sonntag geht man weg, ja, auch schon am frühen Morgen, als wir Kaffee getrunken haben, das war um 7:30, da waren schon die ersten Herren waren schon dort da. Also jetzt muss ich mal kurz was wischen. Buen Camino! Buen Camino. Da waren schon die ersten Leute, waren schon da und wir haben schon ja auch einige Sherry getrunken, aber gut, das ist halt ihr. Und irgendwie stand auch so ein lustiger Spruch heute an der Tafel, am Sonntag zählen die Kalorien nicht. Und halb Spanien sitzt halt in den Bars, oder jetzt sind wir hier in Kantabrien, halb Kantabrien sitzt in den Bars und isst und trinkt und quatscht und das ist unglaublich laut und trotzdem, wie gesagt, immer alles sehr, sehr günstig. Ne? Am Mittag haben wir 5 oder 6 Tapasitas gegessen und da hätten wir, naja, ist jetzt immer blöd so zu vergleichen, aber mindestens 20-30 Euro bezahlt und dann noch Getränke dazu und Kaffee und Kuchen und so und wir sind irgendwo bei, weiß ich nicht, 16 Euro oder so, sind wir zu zweit rausgekommen. Also das ist sicherlich, wenn ihr das mal so plant hier zu machen, das Essen ist jetzt nicht so die Herausforderung, das wird euren Geldbeutel nicht so belasten. Und wenn ihr dann noch einigermaßen in der Saison läuft und ihr eine relative Garantie habt, dass man in den Herbergen schlafen kann, glaube ich, kann man diesen Jakobsweg, tja, wenn man den ganzen läuft, 6 Wochen und man hält sich so ein bisschen ans Budget, locker unter 1000 Euro machen. Das ist meiner, ich müsste es mir zu Hause nochmal durchrechnen, aber wenn ich es jetzt mal so überschlage, dass man so ungefähr, man ist ungefähr 6 Wochen unterwegs. Das wären also, ja, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal 45 Tage. Ja, 45 Tage ist man, 50 Tage rechnet sich leichter, 50 Tage ist man unterwegs, dann hat man 500 Euro für Unterkunft und dann ungefähr nochmal, ja, wenn man es einigermaßen gut macht, doch so 500, 600 Euro für Verpflegung. Gut, lass es 1500 Euro sein für den ganzen Weg, aber mehr ist es sicherlich nicht. Ja, also das ist eine definitiv erschwingliche Sache. Man kann es auch luxuriös natürlich betreiben. Man kann in meinem Hotel und Pension wohnen. Dann summiert sich's natürlich. Ja, dann kommt man sicherlich auf irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Euro nachher oder vielleicht sogar mehr. Aber wenn man jetzt den wirklichen ursprünglichen Camino geht, dann hat man nicht diese hohen Kosten. Und man muss ja auch, wenn man dann 6 Wochen unterwegs ist, muss man ja auch vielleicht seine Kosten, die man zu Hause gehabt hätte, musste man ja noch abziehen. Ja, weil die fallen ja dann nicht an. Und dann sind es auch schon nicht mehr 1.500 Euro, sondern es ist halt schon wieder weniger jetzt rein ökonomisch gerechnet. Gut, ja, ansonsten, heute ist es verregnet so ein bisschen, ganz leichter Regen, aber angenehm, ja, kein doller Regen. Und die Berge hüllen sich so ein bisschen in Wolken, das sieht sehr, sehr reizvoll aus. Es sieht heute überhaupt nicht wie Spanien aus, heute hat man eher so das Gefühl, durch den Thüringer Wald zu laufen, weil es auch so ein bisschen Mittelgebirge ist, so kleinere Hügel, ach, nicht mal Mittelgebirge, kleinere Hügellandschaft, sagen wir mal. Und es gibt dem Ganzen irgendwie das Flair von Thüringen, vom Thüringer Wald. Und ja, werden wir sehen. Ich habe jetzt noch, gut, weiß ich nicht, 3-4 Kilometer vor mir. Die werde ich jetzt noch entspannt zu Ende laufen. Dann treffe ich mich wieder mit Matteo und die Frau aus dem Iran, die wir kennengelernt haben. Wir werden sicherlich heute den Abend wieder zusammen verbringen. Und wie gesagt, die Herberge soll ganz spannend sein. Ich werde mal sehen, was ich darüber herausfinde. Ein bisschen was hatte ich schon gelesen. Und das werde ich euch dann morgen erzählen. Ich wünsche euch jetzt erstmal wieder wie immer noch einen schönen Tag. Und morgen melden sich die Wanderfalken auf ihrem Weg, die Halcón Peregrinos, Halcones Peregrinos, melden sich morgen wieder auf ihrem Weg von Irún nach irgendwo hinter Santander. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss. So, liebe Community, da bin ich wieder. Am 11. Tag bereits von der Wanderung hier von Irún nachher. Inzwischen bin ich in Santander, ja. Ich muss gerade mal hier ein bisschen blättern in meinen Mitschriften. Genau. Inzwischen bin ich in Santander angekommen und wollte euch ein bisschen was über die Albergue de Güemes erzählen, in welcher ich letzte Nacht geschlafen habe. Albergue de Güemes und tja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu schaffe, jetzt in diesen kleinen Beitrag hier reinzubringen, euch die Idee zu transportieren, die diese Albergue dort versucht, auch in die Welt zu transportieren. Es geht sehr viel um Solidarität, es geht sehr viel um das Miteinander und es geht sehr viel um die Loslösung von materiellen Dingen und von Geld und von Macht und Einflussnahme und Manipulation. Und um das zu verstehen, muss man sich vielleicht ein bisschen mit dem Herbergsvater beschäftigen, mit Ernesto. Und vielleicht mal so die Familie von Ernesto, wenn ich es richtig verstanden habe, die Großeltern. Die haben 1910 dort bei Güemes dieses Anwesen gebaut. Sie hatten 15 Kinder und brauchten so ein Anwesen dort, um ja mit den Kindern dort zu leben und zu arbeiten. Und dann die Bürgerkriegs Umstände 1936 bis 1939 und die Zeit danach vor allen Dingen sehr viel Armut zwang dann die Eltern nach Barcelona zu gehen und dort in einer Mine zu arbeiten, weil Catalunya und País Vasco, das waren noch so die letzten, also Katalonien und das Baskenland waren noch so die letzten Gegenden in Spanien, wo man überhaupt ein bisschen Geld verdienen konnte, um seinen Lebensunterhalt zu organisieren. Und ja, irgendwann kam dann Ernesto auch mal zurück nach Barcelona und hat sich des Anwesens wieder angenommen, was dort verlassen war, und hat dort so ein Zentrum für Begegnungen zunächst erstmal gebaut. Er hatte in Barcelona schon angefangen, Theologie zu studieren. Für ihn war klar, dass er den Weg der katholischen Kirche einschlagen würde, also keine Familie gründen würde, sondern dass er Priester werden würde. Und er war auch mal Pastor. Aber jetzt muss man aufpassen, der spanische Pastor, El Pastor, das ist der, der auf die Schafe aufpasst, also der Schafhirte. Ja, und der Pastor bei uns in der evangelischen Kirche hat, haben wir nur den Namen übernommen. Ja, vielleicht kann man sagen, der Pastor hat halt seine Schäfchen der evangelischen Kirche. Und deswegen haben wir den Namen Pastor übernommen. Ein Pastor in Spanisch hat also nichts mit Pfarrer oder Priester zu tun. Das ist halt der Cura. Aber es ist nichts mit Pastor. Ja, Pastor ist, das sind sogenannte falsos amigos. Da muss man aufpassen, dass man das Richtige meint. Wobei auch der Javier gestern, der uns das alles erklärt hat, gesagt hat, zur Not würden es die Spanier schon verstehen, was wir meinen, wenn wir vom Pastor sprechen. Ja. Und ja, und dann wurde er Priester. Er hat das Studium in Santander, hat er dann beendet, und dann wurde er Priester, und dann hat er Bauarbeitern in einem Stadtbezirk in Santander ein bisschen geholfen, das ein bisschen aufzuhübschen, indem er dort mit denen zusammen Schulen gebaut hat und Sportmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und hat dann auch teilweise aus diesem, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste man jetzt nochmal nachgucken. Ich glaube, ob das Barrio, also dieser Stadtviertel Los Angeles heißt, ja, hier in Santander, wo die Bauarbeiter damals lebten, und es war auf jeden Fall eine Gegend, die sehr arm war zu dieser Zeit. Das muss ja so in den 1950er, 1960er Jahren gewesen sein, als Spanien ja sehr unter der Franco-Diktatur litt und eigentlich nicht so richtig in Schwung kam. Also die Armut war extrem in diesem Land. Es gab einige sehr, sehr wenige sehr Reiche, einige, die sehr stark im Regime waren, Generäle oder so, die wurden auch bevorzugt. Aber ein Großteil der spanischen Bevölkerung lebte so in bitterster Armut. Wenn ihr dort mal so Literatur lesen wollt von Rafael Chebes zum Beispiel, da kann man das schön nachlesen, wie schlecht es den Spaniern eigentlich ging in den 50er, 60er Jahren, als wir so die Boomjahre erlebten, ja, als es bei uns also anfing zum boomen, also aufwärts zu gehen, war Spanien bitterster Armut und musste sich eigentlich sehr, sehr viel Hilfe auch aus den Vereinigten Staaten holen, um irgendwie überhaupt über die Runden zu kommen. Ja. Und ja, dann hat er irgendwann mal auch dann dieses Zentrum gegründet in diesem Haus seiner, wahrscheinlich sind es die Eltern. Nee, langet mich jetzt da bitte nicht fest, weil er selbst ja jetzt auch schon 80 Jahre alt ist, und wenn wir das mal zurückrechnen, dann wären es wohl die Eltern gewesen sein. Aber er lebt noch. Und er hat dann irgendwie auch in den 90er Jahren den Camino del Norte mal gemacht. Da war das aber zu einer Zeit, da war dieser Camino vergessen. Das war, wo der Camino Frances so langsam an Bedeutung gewann, auch stark durch den Einfluss von Paulo Coelho mit seinem Buch Auf dem Jakobsweg, was viele nicht wissen, was das erste Buch war, was Paulo Coelho geschrieben hat, also nicht der Alchemist, die meisten denken immer so, das war der Alchemist, aber nein, Paulo Coelho war als junger Mann auf dem Jakobsweg, und als Resultat daraus, als er zurück war in Brasilien, hat er das Buch geschrieben, auf Deutsch ist es Auf dem Jakobsweg, und das war sein erstes Buch. Ja, und mit diesem Buch hat er dann eigentlich mit dazu beigetragen, dass dieser Jakobsweg wieder mehr ins Zentrum rückte. Aber vor allen Dingen erstmal der Camino Frances, ja, also der durchs, quer durchs Land führt, den ja wohl jedes Jahr, hab's schon mal gesagt hier in dem Beitrag, irgendwie 1 Million Leute laufen. Ja, und aber Ernesto hat dann schon mal diesen Camino del Norte gemacht, und 1999 hat er dann einen Spanier begrüßt, und das war der erste offizielle Peregrino, also der erste Pilgerer, der dort in diesem Zentrum schlief, und dann kam die Idee auf, zu sagen, okay, komm, wir machen hier eine Alberge für die Peregrinos auf. Man muss vielleicht noch wissen, dass Ernesto damals von in den 1970er Jahren, vielleicht war es 1979 bis 1981, bin ich ganz sicher, da war er mal auf einer Weltreise, da gibt es noch den Jeep, der steht immer noch da, auf dem Hof, und mit diesem Jeep hat er eine riesige Reise unternommen. Also es hat ihn gebracht von nach Italien, nach Afrika, nach, ich weiß nicht, der ist bis mit dem Schiff dann rüber mit dem Jeep und hat dann noch halb Südamerika bereist und war also die ganze Zeit in der Welt und nannte diese Reise seine universitäre Ausbildung La Universidad de la Vida. Und sein Master war dann halt quasi, seine Masterarbeit nach diesen 28 Monaten unterwegs auf der Welt, war dann halt das Schaffen dieses Unterkunft aus dem Haus seiner Eltern in Form dieser Herberge, die dann später die Herberge für die Peregrinos wurde ab 1999. Und bis heute haben immerhin schon 145.000 Pilgerer dort geschlafen. Und es ist auf kostenloser Basis, also man zahlt dort das, was man denkt. Und der möchte das nicht, dass man es Donation nennt, also dass man es nicht Spende nennt, sondern ihm ist wichtig, dass man das Kooperation nennt. Und man muss das so verstehen, man kommt dort an und dann checkt man ein, ganz normal, dann wird einem alles erklärt und dann trifft man sich um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, ich glaube 18 Uhr war es, trifft man sich erstmal so in einer kleinen Kapelle und dort gibt es so eine ganz interessante Wandmalerei. Das sind meiner Meinung nach 1, 2, 3, 4, 5 Bilder waren es gewesen. Und diese Bilder bilden eine Chronologie. Das beginnt also das erste Bild, Menschen mit traurigen Gesichtern, seelenlos, die irgendwie auf den Camino gucken. Und das soll halt ausdrücken, dass es drei Kräfte auf dieser Welt gibt, die uns die Seelen rauben. Das eine sind die Mächtigen, das andere ist die Kirche und das dritte sind die Politiker. Ja, und die machen uns halt seelenlos und das sind diese traurigen Menschen. Und dann begeben sie sich auf den Pellegrino und laufen den. Und dann gibt es dort ein Bild der Solidarität, wo also ein Pellegrino braucht dann Hilfe und zwei andere helfen ihm. Und die Chronologie endet dann mit glücklichen, wiederbeseelten Menschen, ja, die dann also nach dem Weg dort wieder diese zurückgefunden habe. Und das ist auch so ein bisschen so eine Allegorie, dass der Camino nicht, halt nicht nur etwas ist, was man jetzt läuft, wenn man hier in Spanien unterwegs ist, sondern dass halt der Camino eigentlich auch der Weg des Lebens ist. Ja, dass wir also im Grunde genommen von unserer Geburt bis zu unserem Tode eigentlich immer diesen Camino laufen. Ja, das ist so das, was das auch mit ausdrücken möchte. Wie gesagt, ich kann euch das jetzt schwer hier in 10 Minuten, kann ich euch das schwer rüberbringen. Ich möchte eigentlich nur so ein bisschen euer Interesse dafür wecken und dass das ganz auch wirklich ihr das nutzt, wenn ihr die Wanderung mal macht. Man spricht vom Höhepunkt des Camino del Norte bei dieser Alberge. Im Sommer sind dort bis zu 100 Menschen. 100 Menschen haben die Platz und es ist dann auch so, dass dann alle zusammen am Tisch sitzen. Es gibt einen Brasilianer, der lebt dort mit seiner Frau und seinen Kindern. Die Kinder sind beide in dem Haus dort geboren, ganz niedlich, die hüpfen da rum. Der kocht für 100 Pilgerer und dann sitzen alle abends zusammen, essen alle zusammen, unterhalten sich, tauschen sich aus, besprechen die Dinge. Es ist alles total sauber, es gibt alles, was ihr euch vorstellen könnt. Waschmaschine, ja, es ist gemacht für Pilgerer. Ja, es gibt in jedem Raum in der Mitte einen großen Tisch, da kann man seine Sachen ausbreiten, zusammenpacken, auseinanderwurschteln. Jedes Bett hat eine Steckdose für Handy und so. Es wurde an ganz viele Dinge gedacht, die das Leben eines Pilgerers ausmachen. Ja, es gibt medizinische Sachen dort, man kann Pflaster sich holen. Es gibt dort Wanderstöcke, der eine lässt einen Wanderstock, der andere nimmt einen Wanderstock wieder mit. Es ist quasi das 5-Sterne-Hotel. Jetzt nicht von der luxuriösen Seite her, wobei es auch wirklich einen Hauch von Luxus nun wiederum hat, für Pilgerer. Es ist komplett ausgestattet mit allem, was irgendwie auf eurem Weg wichtig ist, um es so bequem wie möglich zu machen. Später abends sitzt man dann noch am Kamin und tauscht sich ein bisschen aus und morgens zum Frühstück gibt ein wunderschönes Abendessen mit Wein und allem, was ihr euch vorstellen könnt. Und morgens wird euch dann nochmal vorgestellt, wie die nächste Etappe ist. Da kriegt man mal ein paar Informationen. Es gibt dann zwei Wege, den schnellen Weg und den interessanten Weg an der Nordseite des Weges entlang und dann kommt ihr irgendwann zur Fähre und fahrt dann mit der Fähre über nach Santander und seid in Santander dort, wo ich jetzt bin. Gut, das erstmal davon. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen euer Interesse dafür wecken, das auf jeden Fall nicht auszulassen, sondern bewusst dort auch dann anzuhalten und dort auch eine Nacht zu verbringen. Das ist es auf jeden Fall wert. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und auch um Ernesto kennenzulernen, ja, wie gesagt, der müsste jetzt schon 80 sein, vielleicht auch schon über 80, den Typ, dass man das einfach mal erlebt, wie ja, er das ganz sehr viel schöner, als ich das hier machen kann, rüberbringt, was seine Idee ist. Es ist auch ganz klar, er sagt, wenn sich das irgendwann nicht mehr trägt, wenn die Pilgerer weniger, er nennt es ja nicht Spende, er nennt es Kooperation, nicht mehr das aufbringen, wenn man es jetzt mal so ganz hart formuliert, damit er das erhalten kann, ohne dass er davon Profit schlagen will, darum geht es nicht, dann wird das halt verkaufen und wird es in ein anderes Projekt stecken, irgendwo in Afrika und wird dort etwas unterstützen, was Menschen hilft. Ja, also von daher, es ist sowieso niemals verlorenes Geld, sondern ihr nehmt eine Leistung in Anspruch, ihr schlaft dort und ihr beteiligt euch an diesem Gedanken durch eine Kooperation. Finde ich auch eine ganz interessante Geschichte und reduziert eigentlich Geld auf das, was es ist. Es ist halt wirklich nur ein Mittel und mehr ist es nicht. Es ist nicht etwas, was man anhäufen sollte oder was man irgendwie bis ich millionenfach auf dem Konto haben sollte. Darum geht's nicht. Es ist so wie Milch, es ist so wie Luft, es ist so wie Brot. Das ist etwas, was wir zum Leben brauchen. Aber keiner käme auf die Idee, sich 1000 Brotleiber in die Wohnung zu packen. Ja, also das steckt so ein bisschen mit dahinter. Gut, ihr Lieben, so viel von heute. Jetzt ist Santander. Ich möchte jetzt noch ein bisschen durch die Stadt gehen, mir die Stadt ein bisschen angucken. Ich werde sehen, vielleicht habe ich morgen etwas zum Erzählen, was ich entdeckt habe hier. Ich kann euch schon mal sagen, dass die Zentrale der Bank von Santander hier so in der Mitte hochprotzig dort steht, in einem alten, ja, Neoklassizismus wird das wohl sein, Gebäude. Und naja, wie Banken halt so sind, alles sehr, sehr sauber, alles sehr, sehr gut erhalten. Da ist halt das Geld und nicht erstrebenswert, das wissen wir nun seit Ernesto. Aber es ist halt auch Teil des Caminos, dass man solche Dinge hier mitzieht. Ich wünsche euch einen tollen Nachmittag, tollen Tag, neuen Start in den Woche, auch immer ihr mich hört. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Die Wanderfalken auf ihrer Reise. Tschüss, macht's gut. Hallo, liebe Community. Noch ein kleiner Beitrag heute. Ich hab's bis Santillano geschafft, Santillano al Mar. Und das sind so von Bilbao, ja, circa 37 Kilometer. Und ja, ein Stück sind wir mit dem Zug gefahren. Das würde ich auch euch empfehlen, so aus Santillano raus. Ergibt das Sinn, wenn man jetzt mal bis Azzurro. Das sind zwei Stationen, ist nicht viel, vielleicht sind es 4 Kilometer oder sowas. Dass man sich das spart, da ist nichts Schönes, da ist nichts Spannendes. Und dann kann man sehr schön eigentlich den Weg wieder laufen, kommt dann durch eine schöne, hügelige Landschaft. Und irgendwann waren wir dann auch nochmal eine Station mit dem Zug unterwegs, da spart man dann halt mal locker irgendwie so 6 Kilometer. Der Ort heißt Bo irgendwie und das ist nur eine Station und das ist eine, halt die eine Station, die einen über den Fluss bringt. Ja, so muss man nicht so weit ins Zingland hineinlaufen. Also jetzt nicht direkt geschummelt heute, aber einfach der Praxis halber ein bisschen die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Weil es eigentlich sonst auch heute zumindest eigentlich, naja, langweilig wäre jetzt irgendwie vielleicht auch ungerecht, aber irgendwie schon ein bisschen langweilig ist. Also man läuft doch so durch verschiedene Industriezonen, man kommt an so einen riesigen, ich möchte mal in ein Kraftwerk oder vielleicht ist es so wie eine chemische Produktion, kommt man vorbei mit ganz vielen Schienen für Züge, die da irgendwie was hin und her fahren und ja, es ist unheimlich viel Asphalt, auch das geht ein bisschen auf die Füße und man läuft sehr, sehr lange halt solche Strecken, die jetzt, ja, also sind halt keine schönen Wanderwege, wie wir sie in den letzten Tagen hatten. Es ist weniger mit Natur, es ist viel mehr mit Zivilisation und viel auf Straßen, dann gleich auf den Straßen meistens wirklich wenig Verkehr war, ne? Aber das ist dann auch immer so, auch das Essen war heute irgendwie nicht so spannend. Ja, also egal, wo wir heute essen waren, irgendwie hat es immer irgendwie sehr 0815 geschmeckt. Aber auch solche Tage gibt es, auch das gehört einfach mal dazu, beim Camino auch durch solche Tage durchzukommen. Gab dann auch Regen. Aber bisher interessanterweise eigentlich meistens die starken Regenfälle immer erst, wenn wir irgendwie entweder im Restaurant saßen oder nachher hier in der Herberge waren, in Santillana. Und die Herberge ist wunderschön, das ist ein Traum. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Hotel und ich glaube, die haben einige Zimmer, haben sie einfach umgebaut zu Herbergszimmer. Ja, wir haben ja so zwei Tier ein Zimmer mit 3 Betten. Gibt sogar eine Badewanne. Stöpsel haben sie weggenommen, wahrscheinlich wissentlich, um zu vermeiden, dass die inzwischen schon sehr geplagten Pilgerer alle hier ausgiebigste Bäder nehmen. Man kann sich aber nicht helfen. Also irgendwie kriegt man, glaube ich, schon irgendwie das Ding zu und kann dann doch irgendwie noch baden, wenn man möchte. Das ist ein reiner Luxus. Die Restaurants relativ teuer hier. Ja, doch nichts Besonderes. Also jetzt nicht schlecht, nicht gut, aber irgendwie nicht so vergleichbar mit dem, was wir in den letzten Tagen hatten. Vor allen Dingen dann, wenn für uns gekocht wurde. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Alberge dort von Ernesto denke, wo halt so großartig gekocht wurde. Das sind schon Welten. Hier gibt's dann halt meistens Brot, sehr, sehr viele Kohlenhydrate. Und ja, dann halt so ein bisschen so das, was man normalerweise isst, nicht ganz so spannend. Ja, und ansonsten, ja, das ist dann halt so ein Weg, da kann man noch gar nicht so viel zu erzählen. Es gibt dann gute Gespräche heute natürlich wieder, die wir geführt haben. Es ging halt auch so ein bisschen um dieses, ja, was ist eigentlich wichtig? Ne? Also wir machen uns immer sehr, sehr viel Gedanken über Dinge, die irgendwo in der Zukunft liegen und wir wissen gar nicht, was dort ist. Also bis zu diesem Tag in der Zukunft kann noch so viel passieren. Ich sag jetzt mal am krassesten vielleicht irgendwie stirbt jemand in der Familie oder man kriegt eine Krankheitsdiagnose oder so, dann ist alles wieder anders. Aber wir haben irgendwie so den Willen, es mehr als Mensch so irgendwie uns zu, bis Weihnachten jetzt schon wieder so zu planen. Was mache ich dann? Was mache ich dort? Und das ist eigentlich gar nicht wichtig. Ich glaube eigentlich, und das zeigt irgendwie auch so einen Weg, wenn man auf dem Camino läuft, konzentriere dich immer auf das nächste Wichtige. Ne? Du musst was essen, geh was essen. Ja, du musst mal auf die Toilette, geh auf die Toilette. Du musst schlafen, such dir eine Alberge. Ja, so läuft es. Ne? Also immer den nächsten Schritt, den dir das Leben hinwirft oder die nächste Aufgabe, die das Leben hinwirft. um die kümmert man sich und nichts anderes. Ne? Weil Dinge kommen und gehen. Ja, wir hatten ja nur eine sehr lange nette Begleitung. Eine Frau aus dem Iran, die in London wohnt, und die hat sich nun heute Nacht den Halbweg nach Hause gemacht. Und das war halt ein Loch. Ne? Das haben wir erstmal beide gemerkt, als wir losgelaufen sind. Wir waren halt zu dritt und da gab es ganz intensive Austausche und einen ganz intensiven Austausch. Und das war jetzt auf einmal weg. Das ist ein Loch. Ne? Irgendjemand wird das Loch wieder füllen oder vielleicht füllt es auch niemand. Das ist doch völlig egal eigentlich. Ja. Aber eben, das ist jetzt eben auch vorbei. Ne? Man ist not jetzt auch nicht da jetzt hinterher zu trauen und zu sagen, naja, es war so schön, dass wir noch zu dritt gelaufen sind. Wir sind zu dritt gelaufen, das war eine schöne Zeit, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja, wir sind jetzt in der Jetztzeit und jetzt geht's wieder um den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ja. Schön, gut. Ja, heute wirklich mal ein Kurzarbeittrip von mir. Ich bin hundemüde nach den, weiß ich, vielleicht waren es 30, 35, ich habe keine Ahnung. Es lässt sich immer schwer gucken, wie viele Kilometer es sind. Ich bin hundemüde. Freue mich jetzt auf Schlafen, habe mich hier dick eingekuschelt mit der Decke. Draußen regnet's, es ist kalt. Es ist wirklich relativ kühl. Hier für Nordspanien gefühlt, also man würde Spanien nicht so kalt erwarten. Und ich freue mich jetzt auf die Nacht und morgen müssen wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht machen wir eine kurze Wanderung, denn wir kommen morgen vielleicht nochmal einer ganz interessanten Unterkunft vorbei. Die lohnt sich auf jeden Fall, dort zu bleiben. Das wären dann aber nur 5 Kilometer, aber das schauen wir morgen. Na, da machen wir uns jetzt noch gar keinen Stress. Vielleicht laufen wir auch mal alleine morgen. Ja, auch das ist natürlich auf dem Camino. Man muss nicht immer alles zusammenlaufen, sondern man kann auch mal ein bisschen seinen eigenen Weg gehen, wenn man ein bisschen für sich sein will. Alles ohne Zwang, alles offen. Alles so, wie es für den Moment am besten ist. In diesem Sinne, mach's gut, schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Adios.